SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Ja. Guten Tag hier aus dem Mainzer Staatstheater, der kleinen, feinen Kakadu-Bar. Mein Name ist Alexander Wasner. Die Literatur ist voll von tragischen Lebensgeschichten. Man kann sich davon prachtvoll unterhalten lassen. Tragödien deuten aber oft auf gesellschaftliche Probleme hin und über eine solche Geschichte wollen wir heute reden. Lukas Berfuß, Schweizer Schriftsteller mit einem besonderen Talent, wichtige Fragen zu stellen, erzählt in seinem neuen Buch Die Krume Brot von einer Heldin, die schon qua Geburt keine Chance hat, obwohl sie fleißig, talentiert und ohne größere Charakterfehler ist. Ich freue mich sehr, dass Lukas Berfuß heute zu Gast bei SWR 2 vor Ort ist. Hallo. Ich würde mal ohne größere Umstände Sie bitten, einfach mal die ersten Sätze vorzulesen. Dann hat man so einen kleinen Eindruck.
Ja, grüezi meins überhaupt. Vielen Dank.
Das stimmt, ich habe Ihnen überhaupt nicht die Gelegenheit gegeben, guten Tag zu sagen. Das ist total unhöflich von mir.
Sehr nett, vielen Dank für diese Einladung, für diese Gelegenheit. Ich habe mich sehr gefreut. Nun, der Roman beginnt so. Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm. Aber vielleicht begann es lange vor ihrer Geburt, 45 Jahre vorher, um genau zu sein, an der Universität in Graz. Dort hatte ihr Großvater, ein Mann namens Angelo Mazzerini, während seines Studiums der Rechtswissenschaften die verbotenen Schriften von Cesare Battisti gelesen und von da an verehrte er die Karstlandschaft Istriens als heiligen Boden, hasste er das Imperium, den österreichischen Kaiser und seine Henker. Für den Studenten aus Triest fand jede Frage ihre Antwort in der Geschichte und mit Barzini sah er seine Heimatstadt als Bollwerk der römischen Zivilisation. Ohne den Abwehrkampf an der Adria hätten die Slawen längst das Abendland überrannt. Die Habsburger, deren Untertan er war, stützten diese Horden mit ihrem Geld, ihren Waffen und ihren Gerichten. Italiener wie er, Abkömmlinge eines Weltreichs, hatten im Himmel einen Verbündeten. Auf Erden standen sie seit 1500 Jahren alleine im Kampf gegen die Vernichtung. Ungeheure Mächte hatten sich verschworen, um die Latinität auszurotten, wie es in Dalmatien geschehen war. Und wenn viele ihn in Triest für verrückt hielten, dann nur, weil sie sich von Wien hatten kaufen lassen.
Danke. Ich finde es wunderbar, wie dieser Anfang aufgebaut ist. Sie fangen an, ich erzähle Ihnen was über Adelina und kaum in der dritten Zeile haben Sie es schon vergessen.
Ja, also Abzweigungen, das mag ich, ja. Auch abrupte Richtungswechsel, das stört mich eigentlich nicht, aber es ist natürlich ein ehernes dramaturgisches Gesetz. Du sollst die Lesenden warten lassen. Das heißt, eine gewisse Ankündigungsdramaturgie, und da wir ja im Theater sind, müsste man hier Tschechow erwähnen, der war wahrscheinlich der größte Künstler der Ankündigung, immer ganz, ganz kleine Ankündigungen, wie zum Beispiel heute Abend um 17:30 gibt es Besuch vom neuen Batteriekommandanten Verschinin, glaube ich, heißt es in den drei Schwestern. Und den ganzen ersten Akt wartet man dann tatsächlich, bis dieser Verschinin kommt.
Das heißt, das ist gar nicht so nach dem Prinzip des Spaziergangs aufgebaut oder des Flanierens. Sie haben das Ziel durchaus im Kopf, aber...
Ja,
also zuerst mal something
absolut.
Completely
also
different.
Ich glaube, ich würde schon sehen, das ist so ein bisschen die Startrampe. Nein, ich hatte nicht den Eindruck jetzt irgendwie von einem zerstreuenden sonntäglichen Nachmittagsspaziergang, sondern ich glaube, da ist eher eine Dampflokomotive hinter dieser Geschichte oder die diese Geschichte zieht.
Ja, das holt weit aus. Also, dass Sie zuerst mal da nach Norditalien gehen.
Ja, die Frage ist natürlich, wo und wann eine Geschichte beginnt. Und das ist kaum zu beantworten, weil seit dem allerersten Anfang gibt es wahrscheinlich keine neuen Anfänge mehr. Und das Ende der einen Geschichte...
Was war der erste Anfang?
Ja, also mutmaßlich jetzt nach den geltenden Modellen wahrscheinlich der Urknall.
Okay.
Ist eine Weile her, aber das war der Beginn der Zeit und seither ist alles, was in
bauen wir jetzt Spannung auf und fangen mal mit dem Urknall an.
Sie haben mich gefragt, warum es so früh beginnt, und man könnte natürlich noch früher beginnen. Das Interessante ist, glaube ich auch, dass wir als Lesende Überblick über eine Geschichte erhalten, die den Protagonistinnen reichlich unbekannt ist.
Naja, was mir daran so gut gefallen hat, war, dass sie mich in ein Gebiet locken, Mezzogiorno sozusagen. Sie locken mich nach Norditalien, wo ich mich historisch ja überhaupt nicht auskenne. Gleichzeitig ist es aber eine Geschichte, die sehr viel in der Schweiz verankert ist. Und ich denke so, okay, das ist jetzt sehr speziell. Und gleichzeitig das, was sie aber rausholen, ist eine Geschichte von Identitätsfindungen, von verschiedenen internationalen Verbindungen und so weiter, wo man so denkt, das hat ja viel... Ja, metaphorisches will ich das jetzt gar nicht nennen. Es hat sowas Übertragendes. Also es ist ein Pass pro Toto. Es ist sozusagen an einem kleinen Beispiel gebaut, wie europäische Geschichte immer läuft, kleinstaatenmäßig.
Ja, und ich glaube, Triest, wo diese Geschichte ihren Anfang nimmt, ist natürlich eine Kreuzung Europas. Und von dort aus gingen viele Wege, gerade im 20. Jahrhundert. Und eine Sache, die mich sehr früh interessiert hat, ich habe Triest mit 20 besucht und war seither irgendwie angesteckt von dieser Stadt, weil wirklich ganz viele, ja, es ist wie ein Palimpsest, wenn man will. Es ist wirklich eine Schicht, der wird über die andere
Text geschrieben.
Genau.
Wird,
und was mich interessiert in dieser Geschichte, dass es dort noch einen emanzipatorischen Nationalismus gab zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja. Etwas, was man eigentlich ja nicht mehr kennt. Oder es sind zwei Dinge, die man nicht in Verbindung bringt. In Deutschland war das wahrscheinlich das letzte Mal zu Beginn des 19. Jahrhunderts so, also gegen das napoleonische Empire. Und dort war es eben gegen das österreichisch-habsburgische Empire. Und das hat zu ganz merkwürdigen Biografien geführt, also Nationalismus und
also es war ein radikaler Nationalismus, oder?
Ja, es war der sogenannte Irredentismus hatte eigentlich die Vorstellung, dass man alle italienisch sprechenden Menschen in einem Staat vereinen sollte. Und Triest gehörte halt mit Istrien, Österreich, Habsburg. Ja. Und sie wollten auch die Tessiner in der Schweiz wollten sie zusammennehmen. Und diese Bewegung wurde dann vom Faschismus aufgesogen.
Aber das Mussolini. War,
genau, und das ist auch sehr interessant, weil im Gegensatz zum Nationalsozialismus war der Faschismus sehr heterogen. Da gab es sehr viele Strömungen. Also es gab den Linksfaschismus und den Rechtsfaschismus. Und alle diese Erfahrungen und politischen Haltungen wurden natürlich durch die Emigration dann ab den 40er, 50er, 60er und bis heute mitgetragen in die Schweiz. Nicht nur in die Schweiz, auch nach Deutschland.
Natürlich. Und in dieses Chaos... haben Sie dann direkt Ihre Heldin rein verpflanzt? Hatten Sie da kein schlechtes Gewissen?
Ja, Chaos. Es ist das Chaos des 20. Jahrhunderts. Ja. Ich glaube, wir sind alle Kinder dieses Chaos. Das ist jedenfalls Sie und ich wahrscheinlich. Ja. Und auch die später Geborenen. Also,
Sie sind Jahrgang 1971. Ja, darauf kommen wir dann noch, dass Sie die historische Verbindung ziehen aus dem 19. Jahrhundert bis in die frühen 70er Jahre.
Unbedingt, aber ich hatte kein schlechtes Gewissen. Nein, also...
Ihre Heldin gegenüber, nein?
Nein, überhaupt nicht. Weil ich verstehe mich auch nicht als Master of Puppets oder so, der ihr da wirklich eine Probleme beibringt, nur um zu sehen, wie sie sich dabei abstrampelt. So,
haben Ihre Figuren Freiheiten bei Ihnen?
Ja,
weil, unbedingt. Ich habe das oft überlegt, weil man hat immer das Gefühl, dass Sie so genau wissen, wo die Figur jetzt hinläuft, so wie Sie es jetzt aber erzählen, haben Sie sozusagen nur abgebildet, was halt zu der Zeit war. Und ich weiß nie, was es jetzt hat sich zufällig ergeben und was
Frage.
Ist von Ihnen gewollt.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich frei wäre jetzt in der Ausgestaltung dieser Geschichte überhaupt nicht. Das gibt eine Folgerichtigkeit und ich versuche eigentlich immer, meine Imagination zu entwickeln, meine Vorstellungskraft zu entwickeln. Das versuche ich. Und dort gibt es dann Zwangsläufigkeiten. Freiheit ist ein schwieriger Begriff, wenn es um ein Buch geht, um Protagonistin in einem Buch.
Ja. Wer ist denn jetzt Adelina? Was ist das für eine Frau? Wie kommt es dann am Ende? Irgendwann kommen wir ja tatsächlich auf die Heldin zu sprechen.
Ja, genau. Also sie ist die Tochter eines Mannes, der verstoßen wurde von seinem eigenen Vater und der danach eigentlich keinen Tritt mehr findet im Leben.
Mario.
Zum Glück, genau, Mario heißt er. Zum Glück erhält er die Liebe einer Frau, einer tüchtigen Frau. Und die versucht ihn ein bisschen zurück auf die Geleise zu bringen. Und das gelingt auch ein bisschen, aber dann verheddet er sich wieder in Intrigen und dann entschließen sie sich auszuwandern und kommen Anfang der 50er Jahre in die Schweiz. Mhm. Und dort wird Margherita, so heißt die Frau, schwanger. Eine Tochter kommt zur Welt, Adelina. Und sie wird ein bisschen Schweizerin, glaube ich. Mhm. Jedenfalls kommt sie in die schweizerische Schule und ist klug und nett und alle mögen sie, aber sie hat ein Problem mit dem Lesen und mit dem Schreiben. Und
das geht ja auch nicht anders, ist ja geburtlich vorbelastet sozusagen.
Ja, ihr Vater hat natürlich eine große Leidenschaft fürs Schreiben und fürs Studium und sieht sich als Intellektueller, als Historiker, als Schriftsteller. Das ist auch ein Topos in der Literatur. Man kann sagen, die europäische Literatur beginnt mit einer Kritik am Lesen, oder? Also bei Cervantes, bei Don Quixote. Der liest die falschen Bücher, der liest die Ritterromane, obwohl es zu seiner Zeit überhaupt gar keine Ritter mehr gibt. Und das Ergebnis kennen wir. Oder bei Madame Bovary, die liest die Liebesgeschichten. Aber die
Also das ist so eine Art Vater von der traurigen Gestalt.
Ja, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was den bürgerlichen Roman geprägt hat. Ja. Dieses Misstrauen dem Roman gegenüber, auch bei Stendhal zum Beispiel, gibt es das wirklich in sehr akzentuierter Form. Und deshalb ist das auch durchaus eine ironische Sache, glaube ich, oder eine selbstreferenzielle auf die Geschichte des europäischen Romans.
Und warum hat die Tochter dann irgendwie so gar nichts davon? Warum lernt die nicht lesen?
Warum nicht?
Ja. Das, oder nicht richtig lesen. Also sie kann ja das alles so ein bisschen. Sie stellt sich ja auch tüchtig an. Sie ist eigentlich eine ganz tolle Frau, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, sie kriegt keine Chance im Leben.
Jetzt. Ja, das stimmt. Da muss man vielleicht schon meine eigene Erfahrung in Rechnung stellen. Ich habe eine sehr schlechte Schule besucht.
Ja.
In einem, wie heißt das heute, sozialen Brennpunkt. Auch in den 70er und den 80er Jahren. Und ich erinnere mich, dass da am Ende der obligatorischen Schulzeit 3, 4 meiner Klassenkameradinnen nicht lesen und nicht schreiben konnten. Und die wurden eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Also irgendwie eine Förderung hat man damals nicht gekannt. Da gab es die Kleinklassen und damit hatte es sich dann schon. Also das nähert sich sehr stark aus meiner eigenen Erfahrung. Ja.
Ist das eine schweiztypische Erfahrung oder ist das eine sozusagen typische Erfahrung der ganz späten Nachkriegszeit?
Also, Illetrismus und Analphabetentum, wie man das früher genannt hat, ein weit verbreitetes Phänomen, häufiger als man glaubt, wieder im Zunehmen begriffen übrigens und begleitet Armut.
Ich frage das ja deswegen, weil ich einfach so die ganze Zeit, Sie sind sehr schweizkritisch immer wieder, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, diese Kritik, die Sie an der Schweiz üben, da kann die Schweiz eigentlich dankbar dafür sein, dass sie jemanden hat, der so scharfsichtig ihre Verhältnisse analysiert. Und letzten Endes kann man davon vielleicht auch ein bisschen was lernen in weniger kritisierten Bereich Europas, weil auch dort die Kritik durchaus zutreffen würde, wenn denn jemand so analytisch irgendwie mal drangehen würde.
Ja, das sehe ich natürlich ähnlich. Ich muss auch zugeben, dass das in der Schweiz nicht unbedingt geteilt wird, jetzt diese Haltung. Da hat man ein kompliziertes Verhältnis zur Kritik. Man nimmt sie sehr persönlich. Ich glaube aber, dass wir ja in einer Demokratie leben und die lebt genau davon, vom freien Austausch der Meinungen. Und das ist nichts, was ich mir erstritten habe. Das haben andere Generationen gemacht. Und ich weiß auch, dass es überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, auch in Deutschland nicht. Und die beste Möglichkeit, um antidemokratischen Kräften die Stirn zu bieten, ist eine kritische Öffentlichkeit und wirklich das Bestehen darauf, dass man versucht zu formulieren, womit man vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, Probleme hat. Und das braucht einen Geist und es braucht einen zweiten Geist, natürlich. Und mir macht es auch Spaß, muss ich sagen. Ich finde das etwas unglaublich Belebendes. Ja.
Sie schicken Ihre Protagonistin Adelina ja dann irgendwann in die Welt mit dem größten anzunehmenden Unfall. Ihr Vater stirbt, sie erbt die Schulden und muss dann auf einmal irgendwie alleine in Zürich klarkommen.
Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich alltägliche Geschichte der Armut, was Adelina geschieht. Das geschieht täglich sehr vielen Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Da werden die kleinsten Dinge zu richtig schlimmen Problemen, wie bei ihr jetzt Zahnschmerzen und der Gang zum Zahnarzt und die Rechnung, die man dann hat,
was zum Beispiel. Man nicht mehr bezahlen kann, ja.
Genau, oder eine Schwangerschaft, eine frühe, was ja eigentlich etwas Wunderbares ist, aber in ihrer Situation ist das äußerst bedrohlich. Und dann folgt eigentlich das eine auf das andere, die Schulden, die Unmöglichkeit, sein Leben zu gestalten. Man kann ja sagen, dass ein Leben überhaupt erst darin besteht, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft. Und wenn man kein Geld hat, hat man auch keine Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb hat man eigentlich kein Leben. Und ich glaube, dagegen kämpft Adelina, auch weil sie dann einen Mann trifft, der es eigentlich gut meint mit ihr.
Und ja, sie auch sogar sehr sympathisch irgendwie.
Ja, das kann man geteilter Meinung sein, ob okay. jetzt Emil sympathisch Salvatore ist, aber jedenfalls erlöst er sie aus dem Schuldendienst und bezahlt alle ihre Schulden und sie zieht dann zu ihm, aber sie liebt ihn halt einfach nicht. Und ein Mensch ohne Geld hat eigentlich kein Recht auf die Entwicklung der eigenen Liebe, weil vernünftiger wäre es für Adelina, wenn sie bei Emil bleiben würde, auch zum Wohle ihrer Tochter Emma.
Jetzt unterschlagen Sie aber sozusagen den Vater Ihres Kindes.
Ja, der ist halt weg, der ist verschwunden, ne? Das ist auch sehr üblich.
Aber das war eigentlich die verabredete Lesung.
War das die Aufforderung, jetzt zu lesen?
Wir könnten theoretisch jetzt zur Lesung übergehen. In die Suppenfabrik.
Sehr gut.
Weil ich wollte zu Emil. Emil ist natürlich eine riesige Figur nachher und über den werden wir länger sprechen müssen. Aber eigentlich müssen wir über alle Männer in Adelinas Leben sprechen. Und da fangen wir am besten vorne an, oder?
Im Sinne einer Liste abarbeiten. Sehr gerne.
Ja, wir haben ja eine Aufgabe.
Nein, ich bin sehr für Gründlichkeit. Die Monate gingen dahin, der Sommer wich dem Herbst und als die Tage kürzer, aber noch warm waren, mittags das Licht brüchig und golden wurde, als die Morgenluft das Gesicht kühlte und ihr die Ahnung und die Hoffnung auf ein anderes Leben ins Herz legte, da unterlief Adelina ein Fehler, für den sie ihr Leben lang bezahlen sollte. Ein Fehler, an dem sie an jedem ihrer restlichen Tage zu tragen hatte. Ein schwerer, ja, aber ein schöner Fehler. Ein Fehler, der eine Lederjacke trug. Ein Fehler mit schwarzen Locken, mit dem schönsten Lächeln unter dem Himmel. Ein Fehler mit einer entzückenden Zahnlücke. Ein Fehler mit dem Namen Salvatore Izzo. Zum ersten Mal begegneten sie sich im Vorortszug, der Adelina in die Suppenfabrik brachte. Salvatore, oder Toto, wie er sich vorstellte, arbeitete im Tiefbau. Er war der Mann an der Schaufel und am Bitumenrechen, mit dem er den Teer verteilte, den ein Kollege mit der Schubkarre brachte und den ein anderer mit der Walze plättete. Sie arbeiteten zu sechst. Italiener aus dem Mezzogiorno, ein Stoßtrupp des Fortschritts, der bei Wind und Wetter dem Land die Straßen baute, die Zubringer zu den Neubaugebieten am Stadtrand, die Umfahrung der Nationalstraße. Toto sprach kein Wort Deutsch. Er lebte in einer Baracke bei der Autobahnauffahrt mit 30 Landsleuten. Es war seine dritte Saison als Fremdarbeiter. In der übernächsten Woche lief seine Bewilligung aus, dann musste er für 2 Wochen das Land verlassen und sich neu um eine Stelle bewerben. Aber das sah Adelina nicht. Sie sah Totos Haut, die dunkel die Muskeln überspannte, die warm und geschmeidig anmutete, von der Arbeit und vom Schweiß und von der Sonne, die Lippen spröde, die Hände rau. Und eines Abends, es war Anfang November, der Martini-Sommer brachte warme Tage, saßen sie nach Arbeitsschluss in der Halle des Hauptbahnhofs, tranken einen Kaffee, plauderten eine Stunde oder zwei und danach nahm Adelina den schönen Mann mit nach Hause. Vicky war mit ihrem Vorgesetzten für ein paar Tage auf Geschäftsreise an die Adria gefahren. Adelina wurde in der ersten Nacht mit Toto schwanger. Und als sie es ihm 3 Monate später eröffnete, an einem kalten Tag Mitte Februar, er war wieder zurück in der Schweiz, da errötete der junge Mann. Er nahm sie in die Arme und küsste sie auf Mund und Haare. Er ließ sie nicht mehr los, streichelte ihr das Gesicht und sank vor Adelina in die Knie, was sie überraschte, rührte und beschämte. Sie mache ihn, schwor Toto, zum glücklichsten Mann der Welt. Er werde sich um sie kümmern, um sie und um das Kind, was auch kommen möge. Und dann verlangte er, dass sie sich setze. Er brachte einen Stuhl, einen zweiten, damit Adelina die Beine hochlagern konnte. Er machte ihr eine heiße Zitrone, erkundigte sich wieder und wieder nach ihrem Befinden. Und schon am folgenden Montag holte er im Standesamt die Unterlagen. Das waren einige Papiere, die sie auszufüllen hatten. Sie mussten die Dokumente besorgen, die Reisepässe, die Niederlassungspapiere und die Geburtsurkunden. Für Adelina war es einfach. Sie besaß zwar keine Schweizer Staatsbürgerschaft, aber sie war hier geboren und die Ämter arbeiteten zügig und fehlerfrei. Toto hatte mehr zu tun. 3 Gänge auf die Botschaft, 3 Nachmittage, die er im Zug und im Vorraum einer Kanzlei verbrachte, ohne Bezahlung für die entgangene Arbeit. Er hatte einen schlechten Status, seine Saisonbewilligung, die ihn nach 11,5 Monaten aus dem Land zwang, bevor er einen neuen Antrag stellen und, falls er eine Stelle fand, zurückkommen konnte. Wenn es ihm gelänge, 4 Jahre hintereinander eine Bewilligung zu erhalten, dann würde er sich niederlassen dürfen, das ganze Jahr, so wie Adelina. Adelina machte sich deswegen Sorgen und sie kamen überein, dass Toto das Land verlassen solle, um in Kalabrien die Zeit abzusitzen bei seiner Tante, die allein in Reggio lebte. Er wollte zur Geburt zurück bei Adelina sein, dann hätten sie fast ein volles Jahr und dann sehe man weiter. In der Zwischenzeit solle Adelina wie gehabt am Fließband das Geld verdienen, das sie jetzt noch dringender brauchen würden. Sie machten eine Liste mit den Anschaffungen und da hatten sie bald 3 Seiten zusammen und keine Vorstellung, womit sie das alles bezahlen sollten. Aber wenn Toto zurück sei, dann werde er für sie sorgen, er könne genug für sie beide verdienen. So reiste er ab, so verbrachte Adelina die nächsten 4 Monate alleine. Die Arbeit in der Suppenfabrik ödete sie nach wie vor an, aber sie spürte, wie sie sich veränderte, wie ein anderes, ein neues Leben in ihr wuchs und um das sie sich zu sorgen und zu kümmern hatte. Die Arbeit schien ja jetzt genau das zu sein, was sie war, eine Notwendigkeit. Ein Kind brauchte Liebe, aber es brauchte auch Essen und Kleider und Spielzeug und Zeit, viel Zeit. Sie stellte jede andere Tätigkeit ein, ging früh schlafen, kaufte 2-mal in der Woche ein, kochte ordentlich, aß ordentlich, nahm gelegentlich ein Bad und legte sich hin. Die Tage in der Fabrik gingen jetzt schneller vorbei als vorher, obwohl es ihr mit jeder Woche öfter übel wurde. Einmal erbrach sie sich, kurz nach der Mittagspause, und zum Glück schaffte sie es auf die Toilette und die Vorarbeiterin hatte Erbarmen und schickte Adelina mit den Worten nach Hause, sie brauche nicht auszustempeln, das werde sie, die Vorarbeiterin, nach Werkschluss übernehmen und keiner solle es wagen, ihr deswegen blöd zu kommen. Samstags rief Adelina Toto an, 5 Minuten hatten sie Zeit, die Auslandstelefonate waren teuer, sie schworen sich ihre Liebe, küssten in den Hörer und besprachen die Hochzeit. Und diese 5 Minuten reichten, dass Adelina in ihrer Einsamkeit aufgewühlt bis Sonntagnacht war. Er hatte ihr einen Weltempfänger dagelassen. Toto hörte die Sender aus der Heimat, diesen und jenen Kanal aus Mailand, den anderen mit der Jazzmusik, mit Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Aber Adelina entdeckte, dass es auch Nachrichtensender gab. Sie drehte am Frequenzrad und die Stimmen der BBC ertönten, die Deutsche Welle und France Internationale. Die Amerikaner führten damals ihren Krieg in Vietnam, die Imperien standen sich gegenüber, in ihrem Schatten kämpfte Angola für die Unabhängigkeit und für den Marxismus. Salazar schickte seine Schwadronen und der Nahe Osten kam nicht zur Ruhe. Flugzeugentführungen, Napalm, Ho Chi Minh, im Kreml herrschte Brezhnev, Allende wurde Präsident in Chile. Aber es waren nicht so sehr die Nachrichten, die sich in Adelinas Ohr schlichten, es waren die Stimmen im Äther, es war die Musik der Menschenwelt, der Tonfall in Santiago, die 3 Minuten eines Reporters, der seinen Bericht aufs Tonband liest, mit Nachdruck zum Mitschreiben formuliert und recherchiert, die Zahlen der Wirtschaft, die Zahlen der Toten, der Erschossenen, der Verletzten, die Zahl der Bomben, der Flugzeuge, der Frachtschiffe, die Zahl der Importe, der Touristen, die Ölmenge, der Zahl der verheizten und der raffinierten Barrels, die Zahl der Schweinehälften, die Zahl der Hektoliter Orangensaft als Konzentrat in niederländischen Tanks, die Zahl der Konjunkturaussichten, die Inflationszahl, die Zahl des Vermögens von Jane Fonda, die Zahl ihrer Liebhaber, die Zahl der menschlichen Muskeln, die man an seinem Körper stehlen konnte, die Zahl der Kalorien, die eine Arbeiterin täglich zu sich nehmen sollte. Adelina hörte diese Zahlen und sie sprachen zu ihr und was sie zu sagen hatten, war nicht gut. Es waren Verwünschungen, jede Zahl ein Fluch, von dem sie jedes Wort verstand, jede Silbe, und die einzelnen Malediktionen setzten sich zusammen zu einem großen Schrecknis. Aber auf eine seltsame Weise fürchtete sie sich nicht davor. Es war bestimmt, die Welt war vermessen und berechnet, für eine jede Sache gab es eine Größe, für jeden Menschen eine Ziffer, und alles, was er tat und alles, was der Mensch träumte und was er vermochte und woran er scheiterte, das ließ sich für die Welt da draußen, die durch den Lautsprecher in die Wohnung drang, alles ließ sich fassen und umzirkeln und besaß einen Wert, einen Preis. Und manche Größen brachten Zinsen und andere kosteten Gebühren und Obligationen brachten 4,5% auf 5 Jahre, aber 9% auf 20 Jahre. Und Adelina konnte sich nicht vorstellen, was in 20 Jahren sein mochte, im Jahre 1990. Da wäre sie noch nicht alt, aber sie wäre doch eine andere Zahl mit anderen Kommastellen. Ihre Lebenserwartung, die Zahl der Jahre, die sie noch zu leben haben würde, hätten sich dann verkleinert, aber ihr Kind würde volljährig sein, mit einem eigenen Konto, mit einem eigenen Budget, mit einem eigenen Umsatz. Und es ging jetzt nur darum, die Einnahmen mit den Ausgaben in ein stabiles Verhältnis zu bringen und egal was reinkam, stets etwas zur Seite zu legen. Davon sprachen die Herren im Radio, dass es Schulden und Schulden gäbe. Und der Zinseszins den ganzen Unterschied mache. Und nicht vergessen konnte sie die Zahl der von den Panzerkolonnen zurückgelegten Kilometer in den vergangenen Tagen, in den vergangenen 7 Tagen, die Zahl der weißen Blutkörperchen in 7 Litern Menschenblut, die Zahl der vermissten Kinder und die Zahl der verschiedenen Brotsorten, die der Großverteiler anbot, die Zahl der Krebstoten, die Zahl der Verkehrsopfer, und in diesem ganzen Schrecken wartete auf Adelina eine Erkenntnis. Sie verstand, was sie hörte, begriff, und während sie mit jeder Woche ihren Bauch wachsen sah, eine Spannung zuerst, dann eine Wölbung und schließlich schon fast eine Kugel, verband sie die 1000 Zahlen aus dem Weltempfänger zu einem Bild der Zeit, in der sie lebte, und auch diese Zeit war zum Schluss eine Zahl.
Sie hörten 4 Sätze aus dem neuen Roman von Lukas Bärfuß, Die Krume Brot. Schreiben Sie das auch so am Stück? Das macht ja wahrscheinlich auch Spaß. Man hat eine Erzählidee in dem Augenblick. Man weiß genau, man muss dieser Adelina jetzt irgendwie ein Weltverständnis geben. Gerade die Zeit 1970, die Zeit kurz nach den 68er-Unruhen. Es wird viel über Weltverständnis gesprochen. Es wird viel darüber gesprochen, dass die Welt sich jetzt umbaut, aus der Stache der Nachkriegszeit rauskommen muss. Ist dann so eine Formidee bei Ihnen erstmal direkt schon da?
Also ich habe natürlich schon das Ideal, dass ich ein Buch durchschreibe von Anfang bis Ende. Es ist mir jetzt noch nie gelungen, aber ich arbeite immer noch daran. Ich finde, der Schwung ist etwas ganz Entscheidendes, und Rhythmik und Melodie und überhaupt alles Musikalische. Ich habe eigentlich häufig das Gefühl, dass ich beim Schreiben singe oder tanze oder jedenfalls Klänge, mit Klängen arbeite. Und Sie haben recht, die 70er Jahre waren natürlich so wie Trieste auch eine Kreuzung. oder ein Ausgangspunkt für sehr viele Dinge, die uns heute noch beschäftigen. Da gingen viele Dinge zu Ende und neue begannen. Und gerade das Verständnis der Wirtschaft hat sich dort fundamental geändert, ja, und das Primat auch der Wirtschaft.
Hat sie ein Verständnis der Wirtschaft? Weil es hört sich so ein bisschen, ja so, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, es hört sich ja fast so somnambul an, dass das alles so einen Eindruck von Zahlen macht, von einer Welt, die irgendwo verstanden wird, aber von einem selbst vielleicht auch in dem Augenblick nicht, obwohl man dann wieder einen Begriff bildet, in dem das Ganze stattfindet. Oder?
Ich weiß nicht, ich habe eigentlich kein besonders psychologisches Menschenverständnis und jetzt auch nicht von Adelina. Ich weiß, sie hört das im Weltempfänger und wir hören ja alle diese Stimmen und sehen die Bilder in den Medien, ohne dass wir von uns sagen könnten, dass nur weil wir sie gehört oder gesehen hätten, dass wir sie verstehen würden. Und ich glaube, auch so geht es Adelina. Es ist wahrscheinlich eher eine mentale Collage.
Eine mentale Collage?
Für sie bestimmt, ja, weil sie hat ja auch andere Eindrücke, die sie aufnimmt, aber irgendwie in kein koordiniertes Weltverständnis integrieren kann. Das gelingt ihr nicht.
Sie hat den Hintergrund nicht in dem Augenblick.
Sie sucht nach Orientierung, wie wir alle. Ihr Problem ist, dass sie niemanden hat, mit dem sie sich austauschen könnte. Also diese Isolation, in der sie lebt, verhindert auch, dass sie mit jemandem einfach all die Dinge, die sie beschäftigen, und es beschäftigen sie ja viele wichtige Dinge, besprechen könnte. Das tat sie nicht. Und im Augenblick, als es dann geschieht, ist es ausgerechnet jemand, der sie noch einmal instrumentalisiert, später in Mailand.
Ja. Richard Kämmerlings hat in seiner Rezension das Ganze einen Anti-Bildungsroman genannt. Und ich war so unsicher, weil es für mich auch eine Art von Bildung ist, die Adelina im Laufe des Romans erfährt. Bei ihm, er sagt nur ausdrücklich, es ist ein Anti-Bildungsroman. Ich bin seitdem hin und her gerissen. Sie müssen es jetzt beantworten, Sie sind der Autor.
Ich bin ja eher der Vogel und weniger der Ornithologe, muss ich sagen. Und deshalb ist es gar nicht so einfach für mich, das in die bestehenden Formate einzuordnen. Ich bin ganz affektiv mit Adelina verbunden. Und ich sehe auch, dass sie etwas lernt. Und gerade die schmerzhaften Lektionen sind natürlich die, wo ich hier am nächsten bin, tatsächlich.
Es ist ja auch eine Frage, inwiefern bei einer Bildung tatsächlich eine Bildung, die sprachlich sich festmachen muss.
Aber wenn Herr Kämmerlings das schreibt, dann müsste man ihm sicher recht geben. Allerdings habe ich nur Anti-Bildungsromane geschrieben. Also ich kenne gar nichts anderes jetzt vom Buch über den ruandesischen Genozid, über Koala, der den Suizid behandelt, bis zu Hagar und jetzt das. Was könnte es anders sein? Ein Bildungsroman in unserer Zeit, dafür fehlt mir jegliches Verständnis, muss ich Ihnen sagen.
Es wird immer wieder versucht, aber es ist ja auch schön, dass Literatur auch erfundene Geschichten haben kann.
Ja, aber
vielleicht wäre im Bereich das der Fantasy, vielleicht hat sich der Bildungsroman in die Fantasy zurückgezogen. Da gibt's ganz oft von Menschen, die auf Drachen fliegen lernen.
Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Vielleicht ist das so, ja. Also die innere Entwicklung einer Persönlichkeit anhand der Schwierigkeiten, mit der sie konfrontiert wird, das halte ich doch für eine sehr naive Vorstellung des menschlichen Lebens, ja.
Koala war die, haben Sie eben gesagt, die Geschichte eines Suizids. Es ist der Selbstmord Ihres Bruders, den Sie da auch dann verknüpfen mit der Charakterisierung des Koalas als Tier, der Geschichte der Kolonialisierung in Australien. Zuletzt erschien von Ihnen Vaters Kiste. Die Krume Brot schildert jetzt eine Frau, die ungefähr im Alter ihrer Mutter sein müsste. Sie sind selbst 1971 geboren. Gibt's da Ähnlichkeiten?
Ja, sehr viele. Also meine Perspektive jetzt auf dieses Leben ist eigentlich die des Kindes, also von Emma in diesem Fall, die staunend diese Welt wahrnimmt und ich auch als Erzähler oder als Autor, der versucht hat, dieser Geschichte eine Form zu geben, habe mich immer wieder in einem Staunen, auch in einem Entsetzen wiedergefunden. Auch ein Entsetzen darüber, dass ich das alles überhaupt nicht verstehe, was da eigentlich geschieht mit dieser Frau und dass ich ihr auch immer wieder zurufen wollte, tu das nicht oder triff eine andere Entscheidung oder geh einen anderen Weg. Und das ist nicht eine Auseinandersetzung auch mit meiner Mutter unbedingt. Ja, also sie war keine Migrantin, aber die Armut hat uns sehr geprägt. Ja, sie und meine Kindheit. Ja.
Das ist auch eine der großen Fragen, die mit dem Begriff der Abhängigkeit zu tun haben. In dem Buch, glaube ich, das arbeiten Sie immer wieder heraus, wer in welcher Situation von was abhängig ist. Ganz oft dreht sich's dabei um Geld. Geld ist ein sehr wichtiges Thema bei Ihnen, oder?
Also in meiner Gesellschaft ist das ein sehr wichtiges Thema, ja.
Und dadurch,
und wir leben ja immer noch im Kapitalismus. Und deshalb ist es für uns alle ein riesiges Thema, unbedingt. Jetzt für mich war es in meiner Kindheit und Jugend, späten Jugend eigentlich, bis ich 27 war, fast das ausschließliche Thema, einfach durch die Abwesenheit. Und das Leben meiner Mutter wurde geprägt durch die Abwesenheit des Geldes.
Sie lassen jetzt Ihre Mutter das Erbe annehmen. In Vaters Kiste haben Sie geschrieben, wie Sie ein Erbe ausschlagen. Das Erbe Ihres Vaters. Hier lassen Sie die Adelina ein Erbe annehmen, das darin besteht, 18.000 Franken zurückzahlen
zu müssen. Ja, das war eine Stange Geld. Ja, also meine Mutter hat auch Schulden übernommen. Allerdings nicht von ihrem Vater, sondern von ihrem damaligen Lebenspartner. Der verschwand von einem Tag auf den anderen und sie saß dann mit diesen Schulden da. Und das ist natürlich schon eine verrückte Sache, weil meine Mutter hat immer geglaubt, sie sei nur vorübergehend pleite.
Nur vorübergehend.
Ja, na klar, ja, weil sie wollte sich nicht identifizieren mit der Armut. Sie wollte nicht, dass das etwas wird, das ihr Leben prägt. Und das hat es auch verunmöglicht, dass sie mit anderen Menschen darüber überhaupt in Kontakt treten konnte. Sie wäre auch nie auf irgendein Sozialamt gegangen oder so. Das war nicht möglich, auch aus einem Misstrauen den Behörden gegenüber, weil die schweizerischen Behörden haben eine sehr rabiate Politik betrieben gegenüber den Armen seit langer Zeit in verschiedenen Bereichen. Also die Eugenik war in der Schweiz praktiziert bis 1974. Also die Vorstellung, dass man Menschen aufgrund einer sogenannten sozialen Indikation, das heißt Menschen, die keine Arbeit haben, Menschen, die sich prostituieren, keinen festen Wohnsitz haben, kastriert oder sterilisiert. Und diese Angst, das war die Internierung, die behördliche Internierung, das war eine tägliche Bedrohung für meine Mutter auch, weil mein Vater im Knast war und sie war alleinerziehend und dieser Krieg gegen die Armen, das war in meiner Kindheit sehr präsent, ja.
Das führt ja dann auch dazu, dass man, wenn man spürt, dass die Gesellschaft Krieg gegen einen führt, dass man dann abhängig wird von den Menschen, die einem sowas wie Hoffnung dann verschaffen können. In diesem Fall, so wie Sie es jetzt schreiben, ist das jetzt, ich will das jetzt gar nicht die ganze Zeit identifizieren mit Ihrer Mutter oder so.
Das
ist ein Roman, ganz eindeutig.
Das wäre auch zu psychoanalytisch und da wäre dann wahrscheinlich
nicht dran. Müssten Sie sich ja jetzt hinlegen?
Nein, aber ich glaube sehr stark natürlich an die Erfahrungen und etwas, was sicher ein Ziel war jetzt für dieses Buch, war mit meiner Erfahrung und mit Adelinas Erfahrung überhaupt einen Raum zu schaffen. Ich stelle schon fest, dass die zeitgenössische Literatur das Thema der Armut nicht sehr ausführlich behandelt hat. Es kommt seit einiger Zeit interessanterweise auch durch die migrantische und postmigrantische Literatur wieder zurück. Aber die längste Zeit in den boomenden Jahren hat man das nicht mehr in Betracht gezogen. Ist auch deshalb erstaunlich, weil in der bürgerlichen Literatur diese Beschreibung eine wesentliche Rolle spielt. Das war ein wesentlicher Stoff im 19. Jahrhundert eigentlich bis, ich würde sagen, bis 39. Also noch bei Dublin, Berlin, Alexanderplatz ist im Wesentlichen die Beschreibung der Armut und der Abenteuer, in die man gerät. Und es gibt eine sehr interessante These von Henning Ritter,
dem Journalisten, Kulturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja.
Das hat etwas zu tun mit der Haltung zu Böll. Er hat diese fast ablehnende Haltung, die Böll dann später genossen hat, in Verbindung gebracht mit dem Verschwinden des empathischen Erzählens. Und dass Böll eigentlich der letzte empathische Erzähler gewesen sei und dass danach ja eigentlich das Aufstiegsideal auch in der Literatur ein wichtiges Thema wurde und man nicht mehr die Marginalisierten im Blick hatte, sondern tatsächlich die Winnertypen.
Da bin ich jetzt unvorbereitet. Heinrich Böll habe ich jetzt gar nicht
präsent. Hat man lange nicht mehr gelesen, ja.
Lange nicht und wird vielleicht auch wieder Zeit. Ich habe da neulich schon drüber nachgedacht. Wenn die Zeiten so politisch sind, wird das vielleicht auch wieder interessant.
Könnte man versuchen, ja.
Unbedingt. Was ich aber bei Ihnen jetzt auf alle Fälle das Gefühl hatte, was mir selten so begegnet ist, wie zwingend Sie Ihre Figuren in dieser Armut agieren lassen. Also, dass Sie diese völlige Selbstverständlichkeit, mit der Adelina ernsthaft in Betracht zieht, ihren Körper zu verkaufen, die Deutlichkeit, mit der sie gar nicht nach rechts und links schaut, als sie diesen Emil kennenlernt und an ihm andockt, weil könnte ja sinnvoll sein oder sie muss ein Kind versorgen, er ist beständig, da muss man gar nicht erst über Liebe nachdenken, sondern es wird selbstverständlich genommen.
Ja, das steht ja auch bei Büchner, oder? Wer Brot auf dem Tisch hat, das leicht mit der Moral, sinngemäß. Ja. Und wenn man kein Geld hat, dann geht es immer um die nächste Mahlzeit. Und bis dahin muss man sich irgendwie organisieren, damit man überhaupt überlebt. Und deshalb sind alle diese Entscheidungen, die Adelina trifft, natürlich Momententscheidungen. Es gelingt ihr nicht, irgendwie eine weitere Perspektive zu entwickeln, wie auch.
Sie gehen halt mit ihr in den Tunnel rein, sozusagen. Ja, Perspektive, keine weitere Perspektive. Sondern sie, da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die Stärke dieses Buchs auch, dass sie da mit ihr.
Ja, natürlich. Laufen. Also ich meine, das ist auch eine uralte Erfahrung. Jetzt, dass Menschen am Rande der Gesellschaft keine Möglichkeit haben, sich zu fragen, was man will. Das gibt's überhaupt nicht mehr, sondern es geht nur noch darum, was kann ich machen, um zu überleben. Und deshalb ist es eigentlich ein Abenteuerroman, nicht wahr? Adelina ist eigentlich sowas wie Robinson Crusoe, gestrandet auf einer Insel und es geht einfach darum, den nächsten Tag zu überleben.
Sie geht mit Emil irgendwann in ein Haus, das als Wochenendhaus dann in Betracht kommt und begegnet dort dem Streuner, meinen Sie?
Ja, sie will ihn loswerden. Sie will Emil loswerden. Darum geht es ihr dann plötzlich und sie findet eine...
Ist doch dieser Bildungsroman eigentlich drin, dass sie auf einmal sagt, Moment, das entspricht mir nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch in diesem Moment etwas eher Affektives, weil die Präsenz dieses Menschen bedrückt sie und sie ist froh, wenn er schon nur für ein paar Tage weg ist. Und diese paar Tage werden dann zu einer nächsten Weichenstellung in ihrem Leben. Was erstaunlich ist, dass ich jetzt, weil Sie auch den Herrn Kämmerlings erwähnt haben, dürfen wir auch ein bisschen über die Kritik reden heute Abend.
Ja, klar.
Das ist ja legitim. Es wurde an verschiedener Stelle behauptet, dass Emil dieses Kind weggenommen habe. Nicht wahr?
Ja.
Und dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen im Buch. Was mit dem Kind genau passiert ist, ist nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Hat sich das Kind versteckt im Haus? Das scheint mir die wahrscheinlichste Theorie zu sein. Ich glaube, Adelina ist in diesem Moment in einem Zustand der vollkommenen Verzweiflung, weil sie ihr Kind nicht mehr bei sich hat. Und wer eigene Kinder hat, der kennt diesen Moment, nicht wahr? Sie verschwinden für einen kurzen Moment und dann tauchen sie plötzlich wieder auf hinter irgendeiner Tür. Und für Adelina taucht Emma nicht mehr auf. Und von da beginnt nochmal eine andere Reise, nochmal eine neue Geschichte.
Also das wird ja dann oft genug erwähnt, dass Adelina ab diesem Moment, über die Tochter reden wir jetzt nicht, weil das ist tatsächlich wird auch... sehr spannend. Es ist ein Handlungsfaden, der gar nicht so abgeschlossen wird in diesem Buch, weswegen ich mich freue, dass es der erste von drei Bänden einer Trilogie ist. Was sie dann allerdings jetzt erlebt, ist, dass sie in eine neue Abhängigkeit gerät, nämlich in so eine Art ins Antisystem, die roten Brigaden, die da auftauchen.
Ja, Adelina trifft zum ersten Mal einen Menschen, der ihr eine Gesellschaftstheorie entwickelt. Und nicht nur die Theorie, sondern ihr auch den Platz zeigt, den sie in dieser Gesellschaft einnimmt. Und das scheint sie doch sehr zu überzeugen. Also es gelingt ihr plötzlich, von sich selbst zu abstrahieren, also nicht mehr ihre Individualität zu sehen, sondern ihre Klassenzugehörigkeit. Und das ist alles mit einer großen rhetorischen Kraft und auch mit einer ideologischen Brillanz vorgetragen. Leider ist es ein weiterer Schritt in die totale Abhängigkeit, weil dieser Mensch, ja, Renato mit Namen, will sie für seine Zwecke instrumentalisieren. Und für mich ist die Geschichte des bewaffneten Kampfes jetzt gerade der 70er und der 80er Jahre auch in Deutschland, das ist irgendwie nicht abgeschlossen. Ich glaube, die sozialpolitisch engagierten Parteien, die leiden immer noch an diesen schweren Irrtümern dieser Generation und an dieser Niederlage des bewaffneten Kampfes.
Ja, aber war das nicht sowieso nur Theaterdonner? Also ein brutaler, grausamer Theaterdonner, der Menschenleben gekostet hat und
ja, ich verstehe, dass man das aus der deutschen Perspektive so sehen kann, weil in Deutschland waren es wirklich die Bürgerkinder, die ja ein bisschen Wildwest gespielt haben, ein bisschen schlimm Wildwest, so kann man es sehen. Ja. Das war in Italien völlig anders.
Dort kam, wie war das?
Ja, dort kam es aus einer breiten politischen Bewegung, aus den Fabriken. Also die erste Generation der Roten Brigaden, das waren Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Fabriken, nicht ausschließlich. Sie kamen auch von den Universitäten, aber genau diese Mischung zwischen dem, was man früher Proletariat genannt hatte, und den Intellektuellen, das war singulär bei dem bewaffneten Kampf in Italien.
Ist das dann so ein bisschen ähnlich wie der Mario, den wir vorher als radikalen Nationalisten, sozusagen ein Wille dazu, seine Überzeugung dann auch mit allem, was dazugehört, durchzuziehen? Oder
ja, das ist natürlich eine der großen Fragen, die das Buch auch stellt. Was machen wir mit der Gewalt, mit der politischen? Ist es legitim? Ist politische Gewalt legitim? Und wann wird sie legitim? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie legitim ist. Außer in Fällen wirklich der Notwehr. Ja. Trotzdem wird sie ja immer wieder thematisiert und wird sie wieder immer wieder auf den Tisch gelegt. Und gerade heute muss sich eine demokratisch verfasste Gesellschaft die Frage stellen, wie wir damit umgehen. Auch sogenannt friedlicher Widerstand von der letzten Generation jetzt praktiziert, der zeigt wie dünnhäutig die Gesellschaft in solchen Fragen ist.
Und wie beantworten Sie die Frage?
Ich bin Schriftsteller tatsächlich und mir fällt das Privileg zu, Fragen zu stellen, ohne Antwort geben zu müssen. Ich versuche, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass Adelina in diesem Augenblick wirklich alle Gründe hätte, gewalttätig zu werden. Und nicht das erste Mal jetzt in ihrer Biografie. Und ich glaube, Ungerechtigkeit, wenn Sie mich denn so festnageln wollen, soziale Ungerechtigkeit führt zu Gewalt. Führt zu Gewalt im individuellen Leben und führt unter Umständen auch zu politischer Gewalt.
Also in
deshalb haben wir
Kiste,
alle ein Interesse daran, die soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen, wo immer wir sie finden.
Lässt die sich denn aus dem System sozusagen immanent bekämpfen? Also
unbedingt, ja. Also ich glaube, dass wenn man nicht daran glaubt, dann glaubt man ja nicht an die Möglichkeit der Transformation einer Gesellschaft, dann glaubt man nicht an das Gemeinwohl oder an das Allgemeinwohl. Und dann ist es, glaube ich, auch schwierig, sich selbst überhaupt Demokrat zu nennen. Ich glaube, es gehört dazu, dass wir uns selbst als Gesellschaft als reformierbar betrachten, sonst beginnt der Kulturpessimismus und wie wir wissen, ist das der Anfang vom Ende.
Puh, jetzt haben Sie aber ein weites Feld aufgemacht.
Ich komme ja nicht umsonst nach Mainz.
Eine Geschichte über das Erben, Vaters Kiste, Ihr letztes Buch, ganz schmal. Da geht es sehr stark darum, wie ungerecht eine Gesellschaft ist, in der Vermögen vererbt werden, in der auf die Art und Weise immer wieder zementiert wird, was oben und was unten in der Gesellschaft ist. Letzten Endes ist in dem Buch einiges zu lesen, was dahin deutet, muss man überhaupt ein Erbrecht haben oder kann man auch sagen, ein Vermögen, das ein Mensch erarbeitet hat, fällt wieder an den Staat, an die Gesellschaft zurück.
Na gut, das wäre Revolution, oder?
Deswegen frage ich jetzt ja.
Ja, weil das wäre das die Abschaffung des Privateigentums.
Können wir ja nicht fordern.
Ja, könnte man schon fordern. Ich glaube, das hätte ziemlich schlimme Auswirkungen. Wenn wir das wollen täten, dann müsste man das über viele Generationen wahrscheinlich anlegen. Aber Daran mag ich eigentlich gar nicht denken. Ich würde eher versuchen, einfach das Gemeingut ein bisschen stärker in den Blick zu nehmen. Das kennen wir ja auch.
Die Allmende.
Die Almenden, genau. Das ist eine alte und sehr erfolgreiche Art des Wirtschaftens.
Müssen Sie kurz erklären, ich glaube, es kennt nicht jeder.
Ja, es sind einfach alle die Dinge, die wir gemeinsam besitzen und die wir gemeinsam nutzen. Und man hat Nutzungsrechte an einer Sache. Die Meere zum Beispiel sind ganz natürliche Almenden. Und der wichtigste und größte Staatsfonds, der norwegische nämlich, hat eines seiner Vorbilder aus den Almenden des Meeres genommen, weil es ist irgendwie sinnlos, das Meer zu besitzen, das versteht man, oder? Weil die Fische bewegen sich nicht entlang der nationalen Grenzen. Und diese Vorstellung, dass wir etwas gemeinsam nutzen, ohne es unser Eigentum zu nennen, das ist ein bisschen außer Mode gekommen. Ich gehöre noch zu einer Generation, die gerade in der Schweiz genossenschaftlich gedacht hat. Also ich habe in einer Buchhandlung gearbeitet, die war selbstverwaltet, nannte man das. War eine Genossenschaft und die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben gleichzeitig das auch besessen. Wir waren die Eigentümer. Und das hat sehr gut funktioniert. Da gab es auch ein Netz in der Gesellschaft. Man muss auch wissen, in der Schweiz sind die beiden größten Großverteiler, nennen wir die. Das heißt, Migros und Coop, das sind Genossenschaften. Ja. Und es gibt auch Versicherungen. Und das heißt, es ist eigentlich ein Modell, das bereits da ist und das man ausbauen könnte, damit diese extreme Ungleichentwicklung zwischen den Vermögen ein bisschen gebremst wird, weil wir sehen alle, das reißt unsere Gesellschaft auseinander. Wir sind keine Meritokratie mehr, keine Leistungsgesellschaft mehr, weil wir so unglaubliche Vermögen vererben. Und das ist nicht gut. Das müssten sogar all jene zugeben, die glauben, dass die Marktwirtschaft und der Kapitalismus das beste System seien.
Und der Kampf dafür muss nicht mit Waffen geführt werden.
Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben ja die demokratischen Mittel und auch die politischen Mittel und um Gottes Willen, nein.
Man muss Sie ja jetzt gar nicht fragen, was Sie als nächstes schreiben, weil es wird wahrscheinlich Band 2 und Band 3 sein. Wie viel Kraft, wie viel Raum hat da drin die Utopie einer Gesellschaft? Und ist dieses in die 70er Jahre zu greifen, um die Utopie wiederzufinden?
Also ich glaube, Utopie, das ist jetzt nichts, was mich wirklich umtreibt. Auch Hoffnung treibt mich eigentlich nicht so um.
Ja.
Nein, das ist nicht so mein Thema. Ich glaube, es geht eher um, weil Hoffnung ist irgendwie keine politische Kategorie. Und wenn wir eine Veränderung wollen, dann müssten wir in politischen Kategorien denken, wahrscheinlich im Sinne von Interesse und Gerechtigkeit, das sind politische Kategorien. Utopie, ja, vielleicht müsste man sie gerade heute wieder formulieren, weil sie so furchtbar unzeitgemäß ist. Also mir würde denn wahrscheinlich der Mut fehlen, jetzt eine Utopie zu formulieren für Europa zum Beispiel. Für wen genau? Das müsste man ja auch noch definieren.
Aber das
es ist seltsam, bei Utopia fällt mir immer und nur in diesem Fall eine blöde Liedzeile von Konstantin Wecker ein. Ja, und die ist ein bisschen Halbseiten. Utopia onaniert im Seidenbette, heißt es da. Und das ist irgendwie für mich das Bild geblieben. Es gibt natürlich, Utopia ist eine Insel von Thomas Morus, ist der ideale Staat, nicht wahr, den er entwickelt hat. Und er wurde auf fürchterliche Weise hingerichtet dafür, weil er diese Vorstellung eines idealen Staates in seiner Zeit, ich glaube, das war Heinrich der Fünfte, oder? Das war natürlich überhaupt nicht gern gesehen. Und es bleibt eine Aufgabe zu formulieren, in welchem Staat wir denn gerne leben möchten, was für uns der ideale Staat wäre in unserer Zeit, damit es auch zur Leitlinie wird eines politischen Handelns. Aber im Sinne eines Wolkenkuckucksheims, das wäre nicht mein Thema.
Nein. Eine Utopie muss ja auch nicht gesellschaftlich sein, sie kann ja auch individuell sein. So wie Ihre Heldin am Ende sagt, ich komme morgen wieder, morgen oder an einem anderen Tag.
Ja, also ich glaube jetzt eine Utopie im Sinne von Moros ist schon die Vorstellung eines Kollektivs. Und dort wird es ja auch interessant an der Utopie ist, wenn sie uns ins Gespräch darüber bringt, wie wir eigentlich leben wollen. Und das wäre dann wiederum ein Thema, über das ich gerne reden und auch nachdenken und schreiben möchte.
Dann reden wir beim zweiten Band einfach nochmal weiter.
Mit dem größten Vergnügen.
Das war SWR 2 vor Ort, heute aus der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters. Zu Gast war Lukas Bärfuß mit seinem Roman Die Krume Brot. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt. Mein Name ist Alexander Wasner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.